da gibt's dann halt Leute, die sagen so, ja, lass doch heute Abend mal auf ein Bierchen treffen oder die mit denen verabredet man sich dann um 16 Uhr und dann rufen sie um 16.30 Uhr an. Ah, ich komme doch erst 2 Stunden zu spät. Und man denkt so, ey, Alter, ich habe...
Da muss ich ins
ich
Bett,
einen ganz, ganz, ja, genau, ich habe einen ganz, ganz krass getakteten Tag. Jeden Morgen um 6:30 wacht die Kleine auf. Wenn ich bis dahin nicht genug Schlaf bekommen habe, habe ich ein Problem.
Ja, so. Dann hat, und das Ding ist halt, du hast halt wirklich ein scheiß Problem dann einfach. Ja, ist halt eben so.
Und ich mache das mittlerweile immer so, dass ich mit den kinderlosen Freunden, dass ich denen sage, wenn die mir schreiben, hey, lass mal irgendwas machen, sage ich immer, wir können gerne was machen, aber halt dann mit der Kleinen und dann halt auch tagsüber.
Das heißt, und dann melden die sich nie wieder.
Und dann melden sie sich nicht, genau, und dann ist auch okay.
Los geht's! Hoppe, hoppe, Scheitern. Hoppe, hoppe, Scheitern.
So ist gut jetzt, jetzt reden mal die Eltern. Ganz ehrlich, wie es wirklich ist, Eltern zu sein. Viel Spaß mit einer neuen Folge Hoppe, hoppe, Scheitern.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hoppe, hoppe, Scheitern. Und ich habe heute, glaube ich, meinen ersten wirklichen Fan-Moment in meinem eigenen Podcast. Denn mir virtuell leider nur gegenüber sitzt Thomas Spitzer. Und
hallo.
Hallo Thomas, schön, dass du da bist.
Vielen Dank für das schöne Kompliment.
Nee, wirklich, also ich bin jetzt nicht so ein Fan-Mensch, wenn ich ehrlich bin, aber ich feiere dich und deine Frau eigentlich, also falls sich die Leute denken, wer ist die Frau? Das ist Hazel Brugger, wer das noch nicht weiß. Und ich finde euch einfach ganz, ganz große Klasse und deswegen freue ich mich unheimlich, dass du da bist.
Ja, cool, hi. Das freut mich. Hi.
Vor allem, ich habe es dir vorher schon erzählt, ich habe Thomas schon vor einiger Zeit auf Instagram geschrieben und ich finde, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber so anderen Leuten aus der Öffentlichkeit zu schreiben, die man jetzt nicht persönlich kennt, finde ich immer so ein bisschen unangenehm.
Darüber habe ich, glaube ich, noch gar nicht so nachgedacht. Das ist eine gute Frage, aber... kann sein, ich weiß es nicht genau.
Also ich kann es aus eigener Erfahrung sagen und ich habe dir damals geschrieben, weil ich mir gedacht habe, Mann, ich hätte dich so gerne als Gast und habe dann
wirklich?
Auch so, ja wirklich. Und
ich schau mal die Nachricht an, komm.
Du hast nie zurückgeschrieben, ich glaube, du hast die
wirklich?
Nachricht nicht mehr gelesen und dann dachte ich mir
das ist
so.
Ja total scheiße von mir.
Ich hatte es auch gelesen und dachte es nicht so, nee, Alter, verpiss dich. Und ja, es, also hing mir jetzt lange nach, muss ich ganz ehrlich sagen.
Heißt du Evelyn bei Instagram?
Ja. Ja.
Ich finde dich gar nicht.
Cool. Vielleicht hast du mich einfach auch vor langer Zeit schon blockiert und bist auch nicht
drauf. Oh Mann. Ja, aber.
Findest du das jetzt nicht mal?
Nee, wie heißt du denn weiter? Evelyn und dann?
Evelyn Weigert.
Weigert?
Du kommst auch in jeden Podcast zu Gast, weiß nicht mehr, wie ich heiße.
Ach, krass. Ja, stimmt.
Wann war das?
Am 7. Mai.
2015.
Und du hast geschrieben, dass du aus Regensburg kommst. Krass.
Ja.
Hey, die Nachricht ist einfach untergegangen. Ich habe die nicht mal gesehen, glaube ich. Weil die wäre mir aufgefallen. Ja,
wieso
mir
wäre dir die
leid.
Aufgefallen?
Ja, weil die halt persönlich formuliert ist. Das ist nicht so ein typisches, oben einfach irgendwas anderes reingeschrieben, sondern das ist ja wirklich eine Nachricht, die du an mich geschrieben hast.
Ja, die kommt eigentlich vom Herzen.
Letztens hat irgendeine Produktionsfirma versucht, Hazel anzufragen für irgendein Projekt. Und die haben nicht mal den Namen oben ausgetauscht. Also die haben eine Mail geschrieben mit lieber Jan-Josef Liefers.
Little
und dann so, wir sind der größte Fan, bla 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 bla. Und man dachte sich einfach so, ey, also irgendjemand bei euch hat einfach richtig reingeschissen. Naja, egal. Aber
ja, ich verstehe das schon auch, wenn Leute sagen, okay, wir können jetzt nicht 80 Leuten irgendwie so eine super persönliche Nachricht schreiben, aber ich finde, einen Namen auszutauschen, finde ich, wäre schon irgendwie, naja.
Ich finde eigentlich, also wenn mir Personen der Öffentlichkeit schreiben, finde ich das eigentlich immer sehr cool. Also ich lese es mir auf jeden Fall immer durch. Es ist halt einfach nur so, das ist ja der Grund, warum Hazel und ich zum Beispiel kaum jemandem folgen. Weil ich habe das Gefühl, heutzutage ist einer Person zu folgen immer schon fast ein Statement irgendwie. Es gibt doch auch immer diese, wenn zum Beispiel Drake Rihanna entfolgt, dann gibt es immer gleich so eine Schlagzeile. So Drake folgt ja. Rihanna nicht mehr auf Instagram und so. Und das ist immer so ein bisschen, wir wissen halt immer nicht genau so, für was steht jetzt eine andere Person, wenn wir die nicht persönlich kennen und so. Und das ist dann immer ein bisschen schwierig, aber so grundsätzlich, ich versuche eigentlich mir sehr viel durchzulesen. Im Moment ist es ein bisschen schwierig, weil wir irgendwie jetzt gerade so sehr, 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 sehr viel Nachrichten kriegen. Da ist die Community-Pflege ein bisschen schwieriger, so, weil auch einige Nachrichten dabei sind, die nicht gerade nett sind.
Okay.
Aber eigentlich ist es mir sehr wichtig, nah an der Community dran zu sein.
Ja, also ich habe auf jeden Fall die Nähe zu der Community nicht gespürt, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen.
Das tut mir total leid. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Das ist so super.
Aber weißt du, was ich krass finde, dass du so sagst, ihr folgt zu wenigen Leuten, weil ich fühle mich manchmal, wenn ich unterwegs bin und dann dreht man mit irgendwelchen Leuten, ich fühle mich dann irgendwie gezwungen, denen zu folgen. Vor allem, wenn ich dann auch sehe, die folgen mir jetzt, dann fühle ich mich voll scheiße, wenn ich dann einfach nicht zurückfolge.
Ja, das ist, glaube ich, wenn man dann halt wenigen Leuten folgt oder so 200 Leuten, dann ist es immer so, warum folgt jetzt dem, aber der nicht oder
ja,
so.
Ja, deswegen folge ich einfach allen.
Ja, genau. Also genau, entweder man folgt einfach allen oder niemandem. Also es gibt quasi nichts dazwischen.
Es gibt
aber
nichts dazwischen, ja, das stimmt.
Wir wären wahrscheinlich dann auch, dass wir einfach allen folgen würden, weil, ja, das ist echt, aber es ist dann halt, ja, es gibt da manchmal so Debatten und dann hat man so fast das Gefühl, man muss sich irgendwie auf eine Seite schlagen. Dann heißt es irgendwie, ja, ihr habt euch jetzt dazu geäußert. Irgendwie so, ihr esst doch Fleisch, warum folgt ihr dann dem Veganer und so? Und das ist dann immer so ein bisschen so, oh, ich weiß auch nicht.
Ja, ich weiß,
ich mag es immer nicht, in so Sachen reingezogen zu werden. Ja. Weißt du, das ist immer super unangenehm, finde ich.
Ich habe da gestern witzigerweise mit Aurel drüber gesprochen, Aurel Merz, ich weiß nicht, ob du den kennst.
Ja, klar. Wir hatten den auch schon im Podcast.
Ja, und das ist
super
ein
cooler Typ.
Uralter Freund von mir und wir waren gestern Kaffee trinken und dann haben wir auch so drüber gesprochen, weil wir sind halt in der Öffentlichkeit und haben natürlich auch Freunde, die in der Öffentlichkeit stehen und dann postet man ja auch mal irgendwie was Lustiges zusammen, ein Foto oder irgendeine bescheuerte Story oder so und haben uns auch überlegt, ob das so gut ist, überhaupt so zu zeigen, mit wem man eigentlich so abhängt, ne? Also das ist, ja, auf der anderen Seite, mein Gott, das ist halt ein Freund von mir, das ist, aber ich weiß, was du meinst, also wenn halt dann irgendjemand Scheiße am Hacken hat, steckt man
ja, ich meine, es ist halt
mal damit drin oder so, ne?
Ich glaube, das ist ja auch speziell durch Instagram so gekommen und durch Insta-Stories auch, dass so diese Grenzen zwischen Privat und Beruf so komplett verwischen. Also früher war es ja irgendwie klar, du gehst auf eine Bühne, da sind überall Scheinwerfer oder du gehst vor eine Kamera und so und dann bist du halt irgendwie Teil der Öffentlichkeit und dann gehst du wieder nach Hause und bist wieder privat. Und mittlerweile ist das ja, kann man das ja nicht mehr so richtig sagen.
Also, ja, du filmst halt eigentlich auch noch, wie du nach Hause gehst und wie du dann privat ja, in deiner Joggingbuchse auf dem Sofa sitzt und Joghurt isst. Also,
genau, genau. Und das ist halt so, ja, da muss man halt manchmal, glaube ich, ein bisschen schauen, dass man vielleicht dann eher eine Story postet von einem Ort, wo man schon war, wo man jetzt nicht gerade ist. So. Ja, aber das sind alles so Überlegungen, keine Ahnung. Sind wir leider mittlerweile gezwungen, uns darüber Gedanken zu machen.
Ist so,
auch
ja.
So, auch Personenschutz und so war jetzt auch schon Thema in den letzten Wochen. Aber ja, keine Ahnung.
Wie ist es für euch, wenn ihr mit eurem Kind unterwegs seid und Leute erkennen euch natürlich auch und ich habe schon manchmal das Gefühl, dass Leute natürlich auch super interessiert sind, wie sieht das Kind von Leuten aus der Öffentlichkeit, also ist halt so. Stört euch das manchmal, dass dann Leute dann wissen, wie eure Tochter aussieht oder ist das für euch so, ja gut, that's life, was soll man machen?
Also ich finde schon, dass, ich sag mal so, wenn man, also das ist natürlich irgendwie eine Grenze, so Kinder, finde ich, immer.
Voll.
Also ich finde auch, selbst bei, keine Ahnung, ich sage jetzt einfach mal Alexander Gauland oder so, ich meine, ich mag den jetzt nicht besonders. Oder
cool, dass du gleich so einen coolen Namen droppst. Oder, erste Person, an die ich mal gedacht habe, Alexander Gauland.
oder ich mag ihn jetzt nicht besonders, oder das, für das der steht, aber ich würde jetzt niemals irgendwie auf seine Kinder losgehen. So. Ich weiß nicht, für Kinder, oder ich finde, das ist immer so ein Hauptargument eigentlich dafür, dass man Leute ab einem gewissen Grad in Ruhe lassen sollte,
ja,
wenn
definitiv.
Kinder im Spiel sind. Und Hazel hatte da auch schon so unangenehme Situationen, dass sie zum Beispiel gestillt hat. Ja, sie hat unsere Tochter gestillt, wurde währenddessen nach einem Foto gefragt.
Wow,
während
okay.
ihre Brust draußen war, irgendwo auf irgendeiner Bahnhofstoilette oder so. Und
wo man halt so stillt,
sich, ja, wo man halt so stillt, genau. Und sie dachte sich halt auch so, Bro, so, keine Ahnung, siehst du nicht, dass es einfach gerade nicht geht, so. Und da ist es manchmal natürlich ein bisschen schwierig, wenn Leute das Gefühl haben, man ist irgendwie ein Allgemeingut, so. Ich bin normalerweise nicht so pingelig, was solche Sachen anbelangt. Also ich habe auch keine Berührungsängste mit Leuten oder so. Und ich finde es eigentlich immer meine, unsere, also die Leute, die uns ansprechen, unsere Community oder die Follower und Hörer, sind eigentlich super cool und nett. Und die sagen meistens, die kommen einfach und sagen, hey, ich höre deinen Podcast, ich mag dich, kann ich ein Foto machen? Dann sagt man ja, dann frage ich sie manchmal noch so, was magst du denn speziell oder wie heißt du, wo kommst du her? Irgendwas, so ein kleines Gespräch, weil es mich auch wirklich immer interessiert. Hast du mal einen Euro, genau. Und dann gehen sie wieder, man wünscht sich einen schönen Tag und das war's. So, die wollen jetzt nicht mit mir irgendwie diskutieren oder irgendwas, sondern es ist einfach nett und cool. Und auch immer so ein spannendes Feedback. Aber ja, klar, wenn man dann im Restaurant ist und man sieht, Leute starren einen an und starren vor allem auch das Kind an oder sind irgendwie, haben da nicht so ein Gespür für Distanz, dann gibt es natürlich dann muss man sich irgendwann fragen, ab wann wird es übergriffig oder ab wann war. Ich habe mich auch schon dabei erwischt, wie ich im Restaurant so die Ketchup- und Senfflaschen so drapiert habe, damit man das Gesicht von unserer Tochter nicht sieht. Ja.
Was mir manchmal auch ein bisschen unangenehm ist, wenn ich im Spielplatz bin und ich merke, man wird erkannt und dann, ich meine, ich habe da manchmal so Angst, dass ich gejudged werde oder irgendwie begutachtet werde, wie ich mit meinen Kindern bin dann manchmal irgendwie so voll awkward, weil ich mir denke, boah, irgendwie, ich kann mich jetzt gerade gar nicht natürlich normal verhalten, weil ich weiß, ich werde irgendwie gerade so beobachtet und habe irgendwie voll Schiss, irgendwas blöd zu machen.
Es gibt ja auch manchmal so Situationen, die von außen total scheiße aussehen, dabei sind sie eigentlich gar nicht so schlimm. Also wenn zum Beispiel ein Kind ultra, ultra krass schreit, ich meine, wenn man Kinder hat, dann weiß man halt, ja, das macht es halt so einmal am Tag oder so. Das ist einfach so, gerade jetzt, es gibt auch dieses Terrible Twos oder so, wo die dann halt einfach komplett ausrasten und auch manchmal so total schwachsinnige Sachen, dass sie dann irgendwie sagen, ich will barfuß sein, aber auch meine Schuhe anhaben und so. Und man muss dann, also man sagt dann so, ja, so, das geht halt gerade einfach nicht, keine Ahnung, wie du dir das gerade vorstellst. Und da hatte ich auch schon Situationen, dass ich zum Beispiel mit der Kleinen zur Eisdiele gegangen bin, hab uns ein Eis geholt, sie schmeißt das Eis auf den Boden, rastet komplett aus, ist auf meinem Arm, irgendwie schreit rum. Und ich habe ja dann trotzdem mein Eis und ich habe es dann so genüsslich gegessen und dachte auch so, das sieht wahrscheinlich jetzt total, ich sehe aus wie so ein Psychopath wahrscheinlich.
Ja, aber das sind so Situationen, die sind mir dann echt unangenehm auch, weil ich mir denke, was soll ich jetzt, dass ich bescheuert bin irgendwie oder dass ich irgendwie, was soll ich machen, ne?
Also, ja genau, soll ich jetzt das Eis in den Müll schmeißen, nur weil die gerade schreit so, also und weil das gerade blöd aussieht. Aber das sind halt dann so Situationen, ja, das sieht dann irgendwie gerade dumm aus und ich hoffe dann immer, dass Leute, die das von außen sehen, dass die das dann irgendwie einzuschätzen wissen. Und ich habe auch das Gefühl, dass dieses mit diesen gut gemeinten Ratschlägen in Anführungsstrichen von Älteren, dass es auch nachgelassen hat, oder? Ich weiß nicht genau. Vielleicht kriegen das Mütter mehr als Väter.
Ich habe ehrlich gesagt nie so wirklich, ich hatte mit meinen Eltern ganz am Anfang so ein paar, aber die waren jetzt auch nicht schlimm, finde ich, aber also meine Eltern waren halt irgendwie der Überzeugung, dass die Kinder in ihrem eigenen Bett schlafen müssen. Mhm. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, also ich bin 88 geboren, ich weiß nicht, wann bist du geboren?
Auch, ja.
Ach, ja. So diese 80er, anscheinend haben ja irgendwie alle Kinder in ihrem eigenen Bett gepennt, wo ich mir denke, ob die mich verarschen wollen. Im Nachhinein weiß ich jetzt auch, die haben mich krass verarscht, die haben das einfach verdrängt irgendwie auch, wie das gelaufen ist. Und konnten uns dabei irgendwie voll gut auf Augenhöhe begegnen. Wir meinten halt so, wir wollen das aber nicht. Wir wollen, dass die bei uns schlafen und wir fühlen uns wohl damit und wir merken, dass es den Kindern voll gut tut und das ist eben unser Ding. Und dann meinte, ja, ihr braucht euer Ehebett wieder zusammen. Und wir waren so ganz ehrlich, sorry, aber wir haben Sex auch ehrlich gesagt nicht mehr, wenn wir abends ins Bett gehen, sondern wann anders, Leute. Also it's okay. Und mittlerweile ist es eher so, dass meine Eltern auch wirklich sagen, hey, wir finden es voll toll, wie ihr das mit euren Kindern macht, weil wir halt sehr bedürfnisorientiert sind und halt auch ein Kind nicht schreien lassen. Und ich glaube, das war ja auch so ein Ding in den 80ern, dass man so dachte, so ja, dann schreit es halt jetzt mal, ne? Dann lasse ich das jetzt einfach, ne? Und ich bin halt da einfach einer ganz anderen Überzeugung, aber konnte die da ganz gut abholen. Bin auch froh, dass es dann nicht so Tyrannen sind, die dann die ganze Zeit nur so dagegen wettern. Aber was ich mir manchmal schon wünschen würde, so im Alltag, wenn ein Kind halt irgendwie mal grumpy ist oder sich aufführt oder weint oder so, und es ist ja einfach auch unangenehm in der Öffentlichkeit irgendwie, leider, weil es ja eigentlich normal sein sollte, dass Leute einen dann noch so blöd anschauen. Das finde ich, das könnte man mal ein bisschen sich sparen oder mal denken, okay, das ist halt ein Kind. Schenk halt dem Elternteil kurz ein Lächeln, so nach dem Motto, ey, Alter, ja.
Oder halt so laut ausatmen. Wenn ihr so, wir hatten mal einen Ausraster im Flugzeug und dann hat sich ein Mann vor Hazel umgedreht und gesagt, er ist so froh, dass er jetzt an ein Resort fährt, wo keine Kinder sind. Und wir dachten so, Dankeschön, vielen lieben Dank.
Das kannst du halt sparen einfach, oder?
Ja.
So, also, wow.
Aber ich glaube, das ist wirklich so ein Ding, das vor allem junge Mütter von älteren Frauen so bekrittelt werden. Ich glaube, das Männer, weiß nicht, halten sich da, also es ist ja eh so dieses Ding mit Mann, Frau, weiblich, männlich, was ist das überhaupt und sowas. Aber ich habe so das Gefühl, wenn man jetzt mal so klassisch gesprochen redet, dass dann vor allem so die Omas sind, die an den Müttern noch so rummäkeln und sagen, ja, früher haben wir das so und so gemacht oder keine Ahnung.
Aber weißt du, was ich mir manchmal denke? Wir haben mittlerweile so ein krasses Bewusstsein dafür, Gott sei Dank, wie anstrengend und fordernd es ist, Mama zu sein.
Mhm.
Und haben einfach auch den Mut zu sagen, ich kann nicht mehr. Mir ist es zu viel, strengt mich wahnsinnig an. Und ich glaube, zu der Zeit, wo unsere Mamas und Omas Mütter waren, war das einfach kein Thema. Da musst du
die sind auch, glaube ich, einfach manchmal neidisch.
Ja, ich glaube, dass das Neid ist. Und die denken sich so, weißt du, die haben das dann alles im Stillen ertragen und wahrscheinlich abends ins Kissen geheult, weil sie dachten, ich breche jetzt gleich zusammen, weil ich den ganzen Haushalt schmeiße und die ganzen Kinder betreue den ganzen Tag. Da hast du dann die Kinder auch noch nicht mit einem Jahr oder so in die Kita geschickt, sondern die waren ja bis 3 zu Hause. Und ich glaube manchmal, dass es einen Groll auslöst, den ich auch irgendwie verstehen kann, weil man sich denkt, ja, jetzt heult ihr alle rum. Wir damals haben ja auch alles gemacht. Das war noch viel schlimmer bei uns so ungefähr. Und wir haben auch alle unser Maul gehalten, ja. Und jetzt braucht ihr nicht alle hier so rummaulen.
Es ist auch so, als, sag ich mal in Anführungsstrichen, moderner Mann oder jemand, der halt ein bisschen mithilft oder irgendwie halt zumindest nicht sich komplett rauszieht und komplett scheiße ist, habe ich auch manchmal das Gefühl, dass man irgendwie so doppelt auf den Deckel kriegt. Also dass dann zum Beispiel meine Mutter oder Schwiegermutter oder grundsätzlich halt die Oma-Generation dann irgendwie so sagt, warum holt der Thomas die Kleine jetzt nur von der Kita ab und bringt sie nicht auch noch hin oder so. Mhm. Und man denkt sich so, ja, dein Mann hat doch einfach gar nichts gemacht. Also keine Ahnung, so ich mach doch schon super viel. So ich verbringe bestimmt 3-4 Stunden am Tag mit der Kleinen.
Also die wollen, dass du noch mehr machst.
Sie sind dann so, warum ist bei euch die Aufteilung nur, ich sage jetzt mal, 60-40% und nicht 50-50? Und man denkt sich so, ja, aber bei dir war es doch 100-0. Mhm. Also weißt du, mein Vater hat halt 5 Kinder gehabt und keine einzige Windel gewechselt in seinem ganzen Leben. Und es war aber, der war nicht mal jetzt irgendwie ein besonders schlechter Vater oder so, sondern es war halt einfach normal damals. So, er ist halt arbeiten gegangen, hat auch dann viel Geld verdient und so, war auch Professor und so weiter, also hat schon diesen Teil halt gut übernommen irgendwie. Aber es war einfach völlig klar, obwohl meine Mutter auch einen Doktortitel hat, also auch studiert hat und so, sie bleibt zu Hause, sie kocht, sie macht den Haushalt und er verdient das Geld. Und klar, das gab es vor 50 Jahren auch schon anders, also es war jetzt nicht so, dass das nur so war, dann denke ich mir manchmal so, vielleicht solltet ihr dann an unseren Rollen oder an unseren Modellen da ein bisschen die Maßstäbe ein bisschen geringer ansetzen. Ich weiß nicht.
Ja, bei mir ist eher manchmal andersrum, dass meine Mutter dann so sagt, so, mei, was der Alex alles macht. Mhm. Jetzt hat der schon wieder gekocht. Dude, come on. Hey, I'm working the whole fucking week. So, also, ne, aber das ist dann eher so, dass sie sich manchmal denkt, ja, das gibt's ja gar nicht. Oder also wirklich so auch so eine Anekdote von meinen Eltern. Also mein Vater, der ist Komponist, der war auch viel zu Hause, der hatte zu Hause sein Studio und der hat sich auch viel um uns gekümmert so. Aber diese ganze Care-Arbeit, so Sachen packen für den Urlaub, einkaufen, kochen, es hing halt einfach alles komplett an meiner Mama. Und wenn die auch irgendwie in Urlaub gefahren sind, hat sich mein Papa ins Auto gepflanzt und gewartet, bis alle drin sitzen. Und meine Mutter ist mit den Koffern und den Kindern hinterher. Also ich glaube, das war einfach ein anderes Bewusstsein, so mit dieser Zusammenhilfe. Wie würdest du sagen, wie teilt ihr euch zu Hause auf? Weil ich meine, ihr arbeitet ja auch beide.
Es ist immer so, dass eigentlich, also wir sind große Fans von, tut mir leid, ich habe jetzt tatsächlich die letzten 2 Tage alleine mit der Tochter verbracht und mir fehlt die ein oder andere Stunde Schlaf.
Ich gestern noch zu einer Freundin gesagt, was mich am meisten ankotzt am Mama sein, ist, dass ich einfach das Gefühl habe, ich verblöde einfach komplett.
Ja.
Ich bin irgendwie so krass weniger schlagfertig, so weniger schnell, ich vergesse jeden Scheiß.
Diese Care-Arbeit, die macht dann einfach balla, das ist echt krass. Also das finde ich auch zum Teil richtig schlimm. Nee, ich meine so, ich bin so ein großer Fan von sowas wie Kompetenzbereichen. Weißt du, dass man einfach sagt, anstatt zu sagen, wie das, glaube ich, von modernen Paaren manchmal gefordert wird, alle machen alles 50-50. Also ich sage jetzt mal sowas wie 50% kochen, 50% reinigen, 50% mit dem Kind und so weiter, sagen wir halt, eine Person von uns kümmert sich zu 100% darum, aber gibt diesen Arbeitsbereich natürlich dann auch manchmal ab. Also ich bin zum Beispiel bei uns für den Müll verantwortlich, ja, für allen Müll, auch für die Sachen, die zum Recyclinghof müssen, für einfach alles. Also alles, was an Müll da ist, muss ich wegschaffen. Und wenn ich es mal nicht schaffe, dann ist es auch meine Aufgabe zu sagen, in der Woche bin ich nicht da, da beauftrage ich jemanden oder da sage ich dann halt auch eben, Hazel, kümmere dich mal um den Müll. Bei Hazel ist es so mit Essen, sie kocht total gerne, deshalb kümmert sie sich eigentlich um alle Mahlzeiten. Okay. Und wenn sie nicht da ist, dann bestellt sie was oder dann sagt sie halt auch mir, ja, ich kann da halt nicht kochen, mach du das. Und auch bei der Arbeit mit Kind ist es ganz krass, dass wir dann halt Tage haben, wo sich Hazel eigentlich um den ganzen Tag kümmert, aber dann halt mal sagt, ja, zwischen 15 und 17 Uhr musst du da mal das Kind übernehmen an dem Tag. Und dann, wie jetzt zum Beispiel, ist Hazel halt 3 Tage am Stück auf Tour und ich habe einfach das Kind und alles komplett alleine. Und das ist auch was, was, glaube ich, auch heute noch ganz viele Väter bei einem jungen Kind gar nicht können. Also ich hatte die Kleine schon, da war sie, glaube ich, 2-3 Monate alt, hatte ich die schon zum Teil eine halbe, ganze Woche komplett alleine. Und das funktioniert gut. Und ich habe auch das Gefühl, dass ich dadurch eine ziemlich gute Bindung zu ihr habe. Aber ja, es ist dadurch, dass wir beide selbstständig sind und beide nicht so diesen klassischen Alltag haben. Wir haben ja auch zum Beispiel auch kein klassisches Wochenende oder so. Es ist nicht so jede Woche Montag bis Freitag 9-to-5 und dann danach macht man Abendbrot und schaut einen Film und geht ins Bett oder so. Nee. Das ist halt immer irgendwie einfach irgendwas, so die ganze Zeit. Und da ist es halt wichtig, sich das so einzuteilen, wer ist wann für was verantwortlich. Aber das klappt eigentlich ganz gut und ich finde auch, dass die Kita da eine sehr große Entlastung ist. Weil wenn die Kleine in der Kita ist, dann isst sie da schon meistens 2 bis 3 Mahlzeiten und ist einfach versorgt für ein paar Stunden, hat auch andere Kinder um sich rum. Ist ja auch eher so, dass Kinder einfach andere Kinder brauchen. Und ja, das funktioniert eigentlich.
Schafft ihr es gut, dass ihr euch...
Es war schwierig, sich da reinzufinden tatsächlich. Also
Alex und ich, wir haben da auch lange gebraucht. Ja, vor allem, ich meine, der arbeitet ja auch freelance als Trompeter und es ist halt bei uns auch so, wir haben halt auch kein Wochenende, so ein klassisches, ne? Also man muss sich halt wahnsinnig gut strukturieren und abwechseln und absprechen, was auch cool ist. Und ich glaube, ich könnte mir nichts Schlimmeres vorstellen als so ein 9-to-5-Job, wenn ich ganz ehrlich bin.
Also, der ist Trompeter, krass.
Ja, also der ist Orchestermusiker.
Ich habe mal gehört, dass Trompeter die besten Küsser sind.
Ja, der küsst echt ganz gut, muss ich sagen, aber... das ist jetzt auch nur meine. Ich glaube jetzt nicht, dass alle Trompeter geil küssen, wenn ich ehrlich bin. Kann ich mir nicht vorstellen. Also.
Ich weiß auch mal gar nicht, was ein guter Küsser ist eigentlich.
Ich glaube, das ist doch auch voll Ansichtssache, oder?
Ja, ja.
Also ich weiß auch, dass der Alex mich zum Beispiel auch mal irgendwie gemobbt hat, wie ich küsse. Ja, meine, ich küsse zu hektisch. Ja, hat mich krass getroffen. Seitdem bin ich auch immer so ein bisschen aufgeregt. Nach 7 Jahren immer noch, wenn ich ihn küsse, wenn ich mir denke, take it easy, Evelyn. Bleib ruhig.
Aber er hat bestimmt eine gute Mundmuskulatur. Das kann man sagen.
Er hat eine wahnsinnig gute Mundmuskulatur. Hey, schafft ihr es gut, dass ihr euch wirklich diese Aufmerksamkeit gebt für die Dinge, die ihr gut macht? Weil ich glaube, so dieses Gesehenwerden in der Beziehung ist, glaube ich, wirklich bei allen, habe ich das Gefühl, das größte Problem.
Ja,
dass jeder sich denkt, siehst du eigentlich, was ich hier alles mache?
Hm? Ja, ja. Und das muss man natürlich auch immer mal wieder einfordern. Oder da gibt es immer mal wieder eine Disbalance, eine Dissonanz, wie auch immer man es nennen will. Dass man das Gefühl hat, man wird Wochen, Monate lang eigentlich nur angepflaumt, wo man rödelt wie ein Idiot.
Ja.
Zum Beispiel eine Kleinigkeit, die ich immer mache, ist, wir haben ein großes Parkplatzproblem vor unserer Tür und meistens ist dann so, wenn man nachmittags, abends das Auto parkt, muss man es irgendwie irgendwo hinparken. Und ich mache es dann tatsächlich so, dass ich, wenn ich die Kleine ins Bett gebracht habe, dann nochmal rausgehe und das Auto nochmal umpark.
Wow.
Dann ist das Auto immer, wenn ich den Tag gemacht habe, ist es wie durch ein Wunder an einem mega guten Spot direkt vor der Tür, weil ich halt abends dann nochmal eine halbe Stunde rausgehe, um das Auto umzuparken. Ja, aber das ist eine Arbeit, die wird einfach nicht gesehen. Wenn man das nicht sagt, dann ist es einfach so, ja, irgendwie hat der Thomas gar keine Probleme bei der Parkplatzsuche, aber ich schon. So ein Idiot. Warum hat er so viel Glück?
Ja.
So,
Ich hasse den.
Ich hasse den. Und da müssen wir auch manchmal so klar zueinander sagen, hey, wenn du mich jetzt nicht für die Kleinigkeiten, die ich jeden Tag so mache, feier, dann macht das niemand. Also wer soll das denn sehen, wenn nicht der Partner?
Ja.
Und ich meine, genauso wie man sich darüber beschweren kann, dass es mal nicht gesehen wird, kann man sich ja dann auch darüber freuen, dass es doch immer mal wieder gesehen wird auch. Also ich bin zum Beispiel auch ein großer Fan von Blumen. Ich habe hier da Blumen.
Sag mal.
Ich versuche immer...
Ich bin großer Fan von Blumen. Hier sind Blumen, Evelyn, falls du noch nie Blumen gesehen hast. Bitte
ich
schön.
Versuche immer, ich kaufe immer mal wieder Blumen und versuche auch dann die in Schuss zu halten, weil dann meistens ist ja dann so, dass nach 3 Tagen das Blumenwasser total stinkt irgendwann.
Bei uns stinkt das auch gerne mal 2 Wochen am Stück, weil es einfach geschissen kriegt, dieses scheiß Blumenwasser zu wechseln oder auch die Blumen einfach nur in den Müll zu werfen, ja.
Ja, also es ist schon wichtig, glaube ich, in der Beziehung umso mehr als alleine noch, dass man auch so diese kleinen Momente des Alltags als solche erkennt und auch feiert. Also auch wenn man einfach sagt zum Beispiel, jetzt ist die Tochter in der Kita, es ist irgendwie 12 Uhr, wir haben was zu essen bestellt, jetzt hocken wir uns einfach mal hin und schauen irgendwie eine Serie zusammen oder so. Und dass man einfach sich so diese kleinen so Inseln des Glücks oder wie auch immer man das nennen will, dass man sich die auch so nimmt und nicht einfach sagt, ja, das muss halt irgendwie passieren, sondern ich glaube, man muss sich das schon einfordern, sonst kommt das nicht.
Ja, und halt auch wirklich wertschätzen, was der andere halt auch macht, auch wenn das Kleinigkeiten sind. Aber halt wirklich zu sagen, also ich bedanke mich, ehrlich gesagt, wirklich jeden Tag bei meinem Mann, weil der kocht halt immer, weil ich hasse Kochen und macht halt auch wirklich tolle Sachen auch für die Kinder, also jetzt wirklich mit Liebe. Aber mir ist dann irgendwie auch irgendwie so vor 2 Wochen war so ein Moment, also ich mache halt andere Sachen total viel und der Alex ist jetzt nicht so jemand, das ist jetzt nicht der Mann, der die ganze Zeit so, hey, geil, hey, mega, wie du das alles machst und so, look at you. Der ist da, der zeigt mir das mit anderen Gesten, aber ich brauche manchmal auch mehr Wörter. Und dann habe ich mich so dabei ertappt, dass ich mich eigentlich bedanken wollte, dass er gerade Pancakes gemacht hat. Und dann dachte ich mir so, nee, bedanke ich mich nicht jetzt, weil er sich jetzt auch nicht bedankt. Das ist völlig bescheuert und kindisch. Und dann war ich irgendwie auch so ein bisschen so grumpy irgendwie und dann bin ich aber hin und meinte so, ganz ehrlich, Alex, ich bräuchte irgendwie, glaube ich, auch mal wieder so ein bisschen Wertschätzung, weil ich habe mich wirklich gerade dabei ertappt, dass ich mich eigentlich bedanken wollte. Mir dachte so, nee, bedanke ich mich jetzt aber nicht, weil der bedankt sich auch nicht. Das alte Arschloch.
Ja, das ist natürlich immer die Gefahr bei einer Beziehung und ich glaube, da rutscht man automatisch rein. Also ich kenne kein Paar, bei dem das nicht so ist, dass man so anfängt, Sachen gegeneinander aufzuwiegen.
So doof einfach.
Ja.
Und ich finde, der Moment, wenn du selber merkst, du bist jetzt gerade so ein Paar, ist so krass scheiße. Man denkt sich immer nur, man ist besser als die anderen und so. Man ist nicht so ein Vogel und dann auf einmal fängst du an, ja, aber ich habe das und das gemacht, Mann, und was machst du? Und ich bin da raus und dann hast du nichts gemacht. So, so peinlich einfach.
Du hast gestern nicht Staub gewischt, deshalb blase ich dir jetzt keinen.
Ja, so ungefähr. Das ist so, wow. Ja, Wo sind wir gelandet, ja, ey?
Das ist halt auch allgemein, ich glaube, nicht nur als Paar oder als Eltern oder so. Ich glaube, es ist allgemein einfach auch schwer, ein Mensch zu sein. Also das unterschätzt man auch oft. Also ich denke mir immer so, boah, weiß auch nicht, wenn ich mir so das Leben von meinen Eltern oder Großeltern anschaue, denke ich mir immer so, boah, dieses Life, das ist gar nicht so leicht. So Haus bauen, in Schuss halten, Kinder kriegen, zur Arbeit gehen, schauen, dass alles irgendwie passt, dass wenn mal eine Rechnung reinflattert, die höher ist als gedacht, dass man sie trotzdem bezahlen kann.
Dass mich trotzdem freut.
Dass man sich trotzdem freut, genau. Dass man auch ab und zu mal trotzdem die Zeit findet, in Urlaub zu fahren oder ein Fest zu feiern und so. Also das ist schon, das darf man nicht unterschätzen. Und viele Leute tun so, als wäre das alles kein Problem und dann werden sie aber nach 2-3 Jahren passiert mal irgendwas Schlimmes und dann merkt man, okay, das ist bei denen vielleicht auch ein Problem oder sowas. Also ich glaube, viele Leute machen sich, wenn sie noch nie wirklich eine schwere Phase hatten, machen sich entweder was vor oder das ist dann einfach nur eine Frage der Zeit, bis das dann auch noch kommt irgendwie. Ich denke mir das immer mal so bei wir haben jetzt sehr viel Kontakt gehabt mit jungen Künstlerinnen, ja, also die irgendwie 19 sind, 20, 21 und die sind halt wirklich noch so voll in diesem Modus, ich kreiere die ganze Zeit, ich arbeite einfach die ganze Zeit so, ich reise die ganze Zeit rum, treffe spannende Leute und arbeite irgendwie 18 Stunden am Tag und das ist alles kein Problem und danach gehe ich noch saufen und am nächsten Morgen geht es gleich weiter und so.
Ja, geil.
Und man denkt sich immer so, ja, ist ja alles schön und gut, habe ich früher auch so gemacht, aber mach das mal noch 10 Jahre so, keine Ahnung, ob du das dann noch so durchhältst. Wenn ja, also ich bin da auch gar nicht bitter oder was weiß ich, so, also dann cool, dann bist du halt einfach ein Freak, das gibt's natürlich auch immer mal wieder. Aber diese Nachhaltigkeit oder das auch so auf die lange Distanz zu können, das ist schon schwierig.
Aber ich finde es noch viel schwieriger, weil, also mich hat zum Beispiel nach dem zweiten Kind komplett zerlegt. Also ich hatte wirklich ein ganz schlimmes Burnout und ich finde, Burnout wird mittlerweile immer so krass lapidar benutzt, irgendwie so ein Burnout. Ja, also mir ging's
inflationär
wirklich
gebraucht, auf jeden Fall.
Ja, also wirklich, also ich musste meine Tour absagen. Mir ging's richtig, richtig scheiße. Also ich konnte meine Kinder nicht mehr heben, weil ich einfach wirklich am Arsch war. Und ich finde so, was du jetzt gerade erzählst mit so einem Lifestyle und so, ich finde das so krass, weil man hat ja irgendwie so seine Energie und man ist irgendwie, man weiß ja auch irgendwie, wer man ist und was man leisten kann. Und auf einmal wirst du Eltern und checkst, finde ich, auch erstmal ganz lange nicht, dass ganz viel eigentlich gar nicht mehr geht. Und checkst, das finde ich dann eigentlich erst total schmerzhaft und viel zu krass, weil du dich einfach völlig übernimmst. Und dass dann auch so Fragen aufkommen auf einmal als Eltern, die sind so lächerlich. Wir sind gestern, glaube ich, um 10 zu Hause gewesen. Wir hatten gestern Eltern-Night out. Und da waren wir beide noch so ein bisschen hyper von unseren Freunden, weil es war so lustig. Und dann dachten wir so, gucken wir noch eine Folge Curb Your Enthusiasm. Und da waren wir so, warte mal, es ist jetzt schon 10. Okay, bis 10:30, okay? Und dann muss man sich so einteilen, 10:30 ist halt mitten in der Nacht. Das ist dann so, okay, wir müssen jetzt wirklich ratzen gehen, weil sonst sind wir morgen fix und fertig. Und ich finde schon so, die eigenen Kräfte dann irgendwie neu einschätzen zu lernen und was du machen kannst und was du nicht mehr machen kannst, ist schon, finde ich, auch schwer zu lernen. Und ich habe mir durch meinen Burnout krass viel gelernt. Ich glaube, Hazel hat es ja auch, glaube ich, ziemlich zerbröselt so. Und ich glaube, man wird dann auch bewusst, wie schnell Energie auch einfach komplett schwindet und wie schrecklich das auch ist, wenn man dann gar nichts mehr gerecht wird. Aber immer wieder auch neu zu checken, wenn es einem gut geht, okay, ich kann es jetzt bis hierhin leisten. Und das andere muss ich dann leider einfach sein lassen, weil ich mir sonst selber so krass ins Bein schieße, finde ich, ist schon echt schwer.
Zwei Fragen zu deinem Burnout, wenn ich die stellen darf.
Ja, klar.
Zum einen, warum glaubst du, ist es erst beim zweiten Kind gekommen und nicht beim ersten? Und zum anderen, wie bist du da wieder rausgekommen?
Also ich glaube, das zweite Kind ist einfach, es tut mir so leid. Es tut mir auch immer leid für Leute, die nur ein Kind haben. Es ist auch krass, ein Kind zu haben. Also ich möchte das nicht untergraben. Aber zwei so kleine Kinder zu haben, also unsere große Tochter war da 21 Monate alt und dann kam das zweite zur Welt. Und das hat uns wirklich als Paar und als Familie unheimlich herausgefordert. Weil wir beide einfach weitergearbeitet haben und das war der größte Fehler überhaupt. Das hat sich keine Elternzeit genommen. Und natürlich haben wir so andere Arbeitsstrukturen, ich denke mal ähnlich wie bei euch. Also ich drehe halt dann mal oder nehme Podcast auf und Alex hat dann eine Probe oder ein Konzert. Also es ist jetzt nicht so, dass man den ganzen Tag unterwegs ist. Und der Alex, es war auch noch Corona und der musste dann im Wochenbett beim zweiten Kind, war der in der Schweiz, weil der da irgendwie von der Bach-Stiftung, keine Ahnung, bei Rock'n'Roll Scheiße gespielt hat. Und ich glaube, dass das eine Barocktrompete.
Geil, Alex.
Und ich weiß nicht, wie es bei euch ist, ob euch das leicht fällt, dass man wirklich, das muss man lernen, finde ich, sagen, es tut mir leid, du kannst das nicht machen. Ich schaffe das nicht alleine.
Ja.
Sondern immer sagt, ja klar, cool, man will auch irgendwie der coole Partner sein, der dem anderen irgendwie einfach alles ermöglicht, der irgendwie, man will ja auch, dass der andere Spaß und Freude hat im Leben, aber manchmal geht das, finde ich, mit Kindern einfach nicht. Man muss leider einfach manchmal sagen, es tut mir leid, ich kann das gerade nicht leisten.
Und man ist eigentlich immer in Bereitschaft, also man hat eigentlich immer so Bereitschaftsdienst die ganze Zeit und man muss auch immer damit rechnen, dass man Dinge absagt oder verschiebt.
Voll.
Oder auch Planen ist ja so viel anstrengender mit Kindern, weil man zum Beispiel, wenn man unterwegs ist, bucht man dann mehr Hotelzimmer als sonst und mehr Fahrten. Und dann kann es aber sein, dass das Kind krank ist und dann nimmt man es doch nicht mit. Und dann muss man entweder wieder reschedulen oder man kann es nicht und dann hat man zu viel bezahlt und so. Und es ist einfach immer ein Zirkus.
Und vor allem, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich bin dann leider auch nicht so krass entspannt. Also auch wenn wir irgendwo hinfliegen, ey, ich bin wie so ein verkrampfter Roboter am Flughafen, weil ich irgendwie die ganze Zeit nur an so Horrorszenarien denke, wie hoffentlich rein jetzt nicht im Flugzeug, hoffentlich scheißt keiner im Flugzeug. Ja. Wie soll ich die vollgeschissene auf diesem Flugzeug? Die ganze Zeit nur so bescheuerte Gedanken und irgendwie so, er will halt einfach dein Maul. Es ist gerade alles cool. Live in the moment. Es ist gerade alles, keiner ist vollgeschissen, keiner schreit, enjoy it. Wenn es soweit ist.
Man ist die ganze Zeit wie vor so einer Crazy Wall mit so roten Wollfäden und verbindet immer so Sachen in seinem Kopf.
Und die ganze Zeit ist immer so, und du bist so, das kannst du jetzt irgendwie nicht. Und es ärgert mich manchmal so, dass ich da nicht geil genug drauf bin, dass ich mir denke, hey, es ist gerade alles voll geil, es wird super. Und wenn was scheiße ist, dann gehen wir cool damit um. Sondern die ganze Zeit ist man so ein bisschen so auf 7:30 Stellung. Jetzt hier irgendwie auch zum Beispiel hier, wo ich jetzt gerade Podcast aufnehme, da habe ich halt keinen Empfang. Ich habe hier nur WLAN. Und ich finde, du musst halt die ganze Zeit, bist du irgendwie im Kopf immer mit deinen Kindern verbunden. Es ist ja auch schön, aber es ist auch anstrengend, weil ich mir die ganze Zeit denke, wie sieht die Kita dich an? Hoffentlich haben die nicht vergessen, dass die mich dann über WhatsApp anrufen müssen. Und ich weiß nicht, kannst du dich da entspannen als Papa oder ist es so ein Mama-Ding? Weil der Alex ist da schon ein bisschen entspannter, muss ich sagen.
Es ist, glaube ich, schon ein bisschen ein Mama-Ding, so diese ständige Verbundenheit. Ich fand zum Beispiel auch die Frage am Anfang immer so witzig. Ja, es ist nicht schlimm, wenn ihr eure Tochter abgebt zur Kita, dass ihr die dann nicht mehr habt und so und dass ihr die Verantwortung abgebt und so weiter. Und ich habe gesagt, so was? Schlimm? Nee, ist doch mega geil. So,
komplett geil?
Komplett geil, ja.
Krass.
Also ich freue mich natürlich auch immer, wenn ich die sehe und so, aber ich kann auch gut genießen, wenn die nicht da ist. Und Hazel und ich haben ja auch dann irgendwann angefangen, zum Beispiel auch alleine in Urlaub zu fahren. Also natürlich nicht lang, aber halt mal so für 2 Nächte oder so, dass man einfach sagt, ich gehe jetzt mal woanders hin, ich brauche ein bisschen Zeit für mich und dann kann ich mich auch wieder auf die gemeinsame Zeit freuen. Aber hast du dann, als du das Burnout hattest, einfach 2-3 Monate gar nichts gemacht?
Das ist ja immer das Problem von selbstständigen Künstlern. Mhm. Also
vor allem auch jetzt mit 2 Kindern. Also wie geht das, wenn das Kind vor allem dann noch so klein ist?
Ja, das war eben die Scheiße. Also ich glaube, ich kann das wirklich nur jedem empfehlen, wenn ihr kleine Babys habt, versucht einfach so gut wie es geht irgendwie eigentlich nicht zu arbeiten.
Ja, ja.
Weil es ist ja nicht nur, dass du ein Baby hast. Du warst ja davor wahnsinnig lange schwanger. Ich war auch jedes Mal ein crazy Fatass, wenn ich schwanger war. Also ich war wirklich irgendwie ein lebendiger Wal, der irgendwie auch sich eigentlich nicht mehr bewegen konnte. Dann hast du eine Geburt, dann hast du danach diese ganzen Hormone. Und ich muss sagen, bin leider auch ein Mensch, der seine Hormone extrem spürt. Ich bin da sehr empfänglich. Und das war einfach alles zu viel.
Mhm.
Und ich habe halt in dem Kreißsaal noch gedreht quasi und bin dann wirklich raus und habe 2 Wochen später wieder weitergearbeitet. Mhm. Und dachte mir so, hey, das wird super, Evelyn. Und war überhaupt nicht super. Und ich habe dann die Tour abgesagt, was auch scheiße ist, sowas. Ich meine, du bist selber Künstler. Das ist echt das Schlimmste, was irgendwie passieren kann, weil meine Tour, und das war auch noch am Tourtag, wo ich gemerkt habe, Scheiße, ich kann das nicht. Und habe dann 2 Monate, was ich eh super kurz finde, halt echt sehr, 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 sehr wenig gemacht. Und ich finde es auch krass, ich finde, wenn man normalerweise so ein energetischer Mensch ist und der eigentlich so ein Glück hat, so von Grund auf einfach ein Mensch zu sein, der viel Freude empfinden kann, der lustig ist, der das Leben irgendwie liebt, und dann geht es aber auf einmal so haudig, und das auch zu akzeptieren, dass es einem gerade so schlecht geht. Also meine Eltern waren zu dem Zeitpunkt auch gerade in Berlin bei uns und ich saß am Küchentisch wie so ein Haufen Scheiße, und dann habe ich ernsthaft noch, ich habe meine Familie angeguckt und meinte so, was ist denn los mit mir? Warum geht's mir denn jetzt so schlecht? Und alle so, willst du uns verarschen? Weil checkst du nicht, was du die ganze Zeit machst und leistest? Das ist zu viel. Ich verstehe es nicht. Warum bin ich jetzt so schlecht drauf? Jetzt keine Kraft mehr. Weil man überhaupt nicht versteht für sich selber, was das eigentlich alles bedeutet, was man eigentlich alles die ganze Zeit gibt. Also
ja, man überinterpretiert und analysiert das dann auch immer so. Oder versucht es dann irgendwie so, versucht dann so seine eigene Krankheit wegzumoderieren oder so.
Beschissen. Weil man es einfach nicht annehmen kann.
Hast du dann, wenn ich es fragen darf, Psychopharmaka genommen?
Nee, ich habe keine Medikamente genommen und war in Therapie. Und
geht ja wahrscheinlich auch nicht, wenn man stillt, oder hast du dann abgestillt in der Zeit?
Ich musste nach 4 Monaten beim zweiten Kind aufhören zu stillen, weil ich so maximal gestresst war, dass mein Körper keine Milch mehr produziert hat.
Mhm.
Also das war einfach, also ehrlich gesagt, hätte ich die ganzen Alarmzeichen davor eigentlich auch schon wahrnehmen müssen, können, aber hab's einfach nicht. Ich habe das einfach alles wegignoriert. Das war dann immer kurzzeitig sehr, sehr schlimm. Und ich weiß auch noch die eine Nacht, als das Baby wach geworden ist, weil es Hunger hatte. Und ich habe gemerkt, fuck, da kommt ja gar nichts mehr bei mir. Also das war wirklich einfach leer. Ich habe dann den Alex auch angebrüllt wie so ein Monster. Ich hab keine Milch mehr! Das klingt jetzt lustig, aber es war, glaube ich, eine der schlimmsten Nächte, die wir hatten. Mhm. Weil ich mir dachte, was ist denn jetzt hier los? Es ist dann einfach, was soll ich sagen, scheiße. Und das irgendwie, und dann fühlt man sich auch noch, das ist ja nicht nur so, dass du keine Milch mehr hast und maximal gestresst bist, dann denkst du ja auch noch, du bist eine scheiß Mama, weil du das Kind jetzt nur 4 Monate gestillt hast.
Mhm.
Weißt du, das sind dann irgendwie, das zieht dann noch so einen Rattenschwanz, und manchmal schaue ich die immer noch an, die ist jetzt 2, und denk mir so, ich hab die nur 4 Monate gestillt. Ja,
ich glaube, das ist echt auch so ein bisschen Mutterding, dass man so einen Anspruch an sich hat und immer denkt, ich mache irgendwas falsch und so. Bei mir ist es irgendwie gar nicht so mit der Kleinen.
Kannst du das nachvollziehen, dass es Frauen aber so geht?
Also ich erlebe das halt bei Hazel auch, dass man sich immer Vorwürfe macht, dass man immer denkt, ich vernachlässige die oder ich mache irgendwas falsch oder jetzt habe ich die irgendwie 2 Tage nicht gesehen, hoffentlich kriegt die keinen Knacks oder was weiß ich was. Aber bei mir ist das wirklich nur so go with the flow irgendwie, weiß auch nicht.
Was ich total cool finde, vielleicht für alle Mamas, die sich vielleicht auch oft so krass doofe Gedanken machen, unser großes Kind, unsere große Tochter ist ein krasses Papakind. Einfach auch aus dem Grund, weil als das zweite Baby kam, wusste die so, okay, der Papa ist frei. Also bin ich jetzt sein Bro. Und die sind halt wirklich so voll die Unity und die schlafen halt auch immer zusammen am Bett und so weiter und ich schlafe mit dem Baby. Und das ist jetzt einfach so ein Ding bei denen, ja. Und das stresst mich aber schon auch manchmal, weil ich mir denke, Alter, ich bin deine Mutter, okay? Und ich werde halt manchmal aus dem Bett auch rausgeboxt. So, nee, Mama, du nicht, sondern der Papa soll kommen. Und dann war ich das letzte Mal bei der Therapie und habe der Therapeutin dann so erzählt, dass mir mein Herz so wehtut, weil ich die dann ins Bett bringen will und dann kommt doch wieder das kleine Kind und will irgendwie auch wieder mitmischen. Und ich habe das Gefühl, ich muss immer ihre Aufmerksamkeit, die sie eigentlich von mir mal alleine bräuchte, immer teilen mit diesem anderen Kind noch. Und das ist so schlimm für mich und ich glaube auch für sie und so. Und dann will sie doch wieder nur vom Papa ins Bett gebracht werden und ich kann ihr nicht das geben, was sie braucht. Und dann hat die zu mir gesagt, aber Evelyn, eurem Kind geht's doch super gut, oder? Und ich dann so, ja. Und die ist doch total glücklich mit dem Papa dann einfach. Und dann meinte ich so, ja. Und dann meinte sie, das ist alles nur in deinem Kopf. Also das findet nicht statt. Du stellst dir das alles nur vor, dass sie, das könnte ja so sein und das könnte so sein. Es gibt gar keine Anzeichen dafür. Und ich glaube, man muss manchmal echt reflektieren und sagen, ist das jetzt, sind das einfach nur meine Gedanken oder ist das Reality? Also.
Ja, und auch so, also Menschen sind so belastbar. Weißt du, was Menschen schon alles geschafft haben? Es gibt Leute, die, keine Ahnung, sind in Gefängnissen aufgewachsen oder was, also es gibt ja das, die verrücktesten Geschichten, was Menschen schon alles so geschafft haben. Oder weißt du, wenn man, ich meine, schau mal an, zum Beispiel früher, es gibt auch so alte Zigarettenwerbungen, wo so empfohlen wird, was, wie viel Camels man am Tag rauchen sollte. Das ist mega lustig, das zu lesen. Das ist so, stehst auf, erstmal eine Camel, dann der erste Kaffee, dann eine Camel, dann Frühstück, dann erstmal eine Camel und so.
Morgenstuhl, erstmal eine Camel.
Und du liest es so durch und denkst
wie sick
so,
ist es, dass es Aschenbecher am Scheißhaus gab früher. Ja. Das wird beim Scheiß noch eine rauchen.
Und du liest es, oder auch früher bei den ganzen Filmen, weißt du, wenn sich dann die Männer so auf ein Gespräch treffen, dann immer erstmal ein Whisky, so mittags um 12, so scheißegal, erstmal ein Whisky. Und du also diese Camel-Werbung habe ich mal gelesen, dann so durchgerechnet, gedacht, scheiße, die müssen irgendwie 45 Camels am Tag rauchen, um das so machen zu können, wie das da steht, ja. Und trotzdem, ich meine, die Leute sind bestimmt nicht so alt geworden wie heute, aber konnten trotzdem irgendwie leben, so. Also ich glaube, der Körper ist schon belastbar. Man muss ihn jetzt nicht auf jeden Preis belasten, aber so, ich glaube, man kriegt schon relativ viel hin, so, keine Ahnung.
Ich weiß, aber es ist so krass, wie wir uns mittlerweile alle so abstressen. Alex und ich haben gestern Abend geraucht, weil wir halt irgendwie mal draußen waren. Und dann haben wir krass nach Rauch gestunken natürlich. Und dann haben wir uns beide wirklich so am liebsten, glaube ich, hätten wir uns in Salzlake eingelegt, damit es alles wegätzt. Und haben uns dann auch geduscht aus und uns gegenseitig nochmal angehaut. Stinkt jetzt meine Hand. Naja, krass natürlich noch gestunken natürlich. Ja. Und dann lag ich aus so neben dem Baby und dachte mir so, fuck, ich stink jetzt wie ein Penner. Aber ja, dann dachte ich mir auch wieder so an Freunde, da waren die Eltern beide Ärzte. Kettenraucher, also die sind so krasse Kettenraucher, dass die ihre Kinder nicht in Berlin besuchen, weil da dürfen sie nicht rauchen.
Also, okay. Ach krass.
Also und dann denke ich mir so, gut, die sind auch alle gesund und leben, ne? Also ich glaube, man macht sich auch manchmal einfach zu viel Stress. Hey, ich wollte dich noch was fragen.
Diese Leute, die nicht ins Kino gehen, weil sie da nicht rauchen können, 2 Stunden lang, das ist auch crazy.
Aber irgendwie muss ich sagen, liebe ich solche Leute auch. Und meine Lieblingsgeschichte ist, ich hatte mal, ich habe einen Freund, der war mal Tourmanager von den Amigos. Und die sind ja beide, ich meine, ich finde, das sieht man auch, das sind für mich lebendige Raucherbeine, die singen und Gitarre spielen. Und da kam dann dieses Rauchergesetz, dass du nicht mehr rauchen darfst, ganz frisch. Und dann haben die sich wirklich, ich finde das wahnsinnig raffiniert, die hatten ein Zelt dabei, das haben sie sich, dann backstage haben sie sich so ein Zelt aufgestellt und dann haben die innen im Zelt geraucht.
Geil.
Ja, sind einmal liebe Menschen. Was ich dich fragen wollte, der Hazel ging es ja auch mal eine ganze Zeit lang gar nicht so gut. Wie war das für dich?
Hart. Also schlimm. Ganz, 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 ganz schlimm. Also, ich meine, also es ist zum einen natürlich irgendwie schön, denke ich, gebraucht zu werden und wirklich gebraucht zu werden. Also einfach auch zu wissen, wenn ich jetzt hier abkacke, dann funktioniert gar nichts mehr. Das ist natürlich irgendwie auch ein cooles Gefühl. Also denke ich auch der Grund, warum die meisten Leute, die zum Beispiel Ärzte geworden sind, Ärzte werden, weil sie einfach das mögen, so diese Bestätigung, die man dann kriegt oder wie auch immer man das nennen will. Oder auch so diese Belastbarkeit zu zeigen oder so. Mhm. Aber die Frau oder auch die Person, die einem so nahe steht, mit der man so viel teilt, in so einem Loch zu sehen und zu sehen, wie die sich durch den Tag schleppt und gar nichts, also sie hat gar nichts mehr gekonnt. Es gab mal irgendwann, in dem Moment habe ich sie so gefragt, kannst du mir mal einen Putzlappen geben? Und die hat angefangen zu weinen. Mhm. Also sie konnte nicht mal, die war zu schwach, so um mir einen Putzlappen zu geben.
Ja.
Und natürlich hat es gar nichts mit, also das lässt sich auch nicht rationalisieren irgendwie. Also das ist ja auch so das Ding bei Depressionen, dass, wenn man so will, der Witz bei Depressionen ist ein bisschen das, dass es so wahnsinnig sinnlos ist. Also man kann dann nicht sagen, ja mein Gott, ist doch nur ein Putzlappen. Oder man kann auch nicht sagen, anderen Leuten geht es noch viel schlechter oder stell dich nicht so an oder was weiß ich was. Sondern es ist einfach eine sinnlose Krankheit. So. Oder eine Krankheit, die selbst, die halt irgendwie einfach alles kaputt macht. So.
Keine Ahnung. Kann sie halt nicht sehen und ich glaube, das macht es auch manchmal so schwer.
Ja, ja. Und ich habe ihr dann 3 große Lego-Sets gekauft, weil ich wusste auch nicht, was soll sie jetzt den ganzen Tag machen, weil Hazel hat das Problem, dass sie bei allem, was sie macht, kompetitiv ist. Also immer, wenn sie kocht, will sie dann gleich das beste Gericht machen. Wenn sie backt, will sie den besten Kuchen backen und so. Und es war dann voll schwierig, Aufgaben zu finden, wo sie sich nicht reinsteigert. Wenn man jetzt gesagt hätte, mach mal nichts, geh einfach nur spazieren. Okay, dann gehe ich 20 Kilometer spazieren und so. Ich bin der beste Spaziergänger der Welt. dann haben wir halt gesagt, ja gut, dann habe ich ja 3 Lego-Sets geholt mit jeweils irgendwie 1000 Teilen oder so. Dann hat sie einfach Lego gemacht, wochenlang. Und hatte ab und zu.
Geile Idee, aber irgendwie auch.
So haben wir jetzt ein bisschen so eine neue Beziehung zu Lego irgendwie. Also, das hat uns schon da auch irgendwie geholfen. Ich habe ihr noch eine Töpferscheibe gekauft, die hat sie aber nie ausgepackt, leider. Und dann ging das, also das Krasse ist ja auch dann immer, wie schnell man da eigentlich wieder rauskommt, wenn man dann sich mal...
In Anführungszeichen, ne? Also
genau, also man, so das Schwerste ist ja so am Anfang sich dieses Eingestehen,
ja,
mir geht's schlecht, ich krieg das gerade alles nicht hin, ich muss was ändern, ich muss das auch kommunizieren. Und dann geht's eigentlich relativ schnell erstmal für diesen Quick Fix, so am Anfang.
Ja.
Das sind dann so 2 Wochen oder so und dann merkt man, es geht wieder bergauf.
Voll.
Und dann ist natürlich schwierig, wie bei allen Sachen, die man versucht langfristig zu implementieren. Also es ist ja auch zum Beispiel, wenn man aufhören will zu rauchen, ja, wenn wir schon gerade beim Thema waren, ist ja immer so die ersten 1-2 Monate sind total leicht eigentlich. Und dann denkt man so, ich habe es geschafft, jetzt kann ich auch mal wieder eine Zigarette rauchen. Und dann fängt man wieder
an. You can't.
Genau, genau. Und das ist halt dann so das Ding, dass man dann halt versucht, auch nach einem Viertel, einem halben Jahr, 1-2 Jahren nicht mehr in diese Phasen zu kommen, wo man sich halt monatelang überlastet.
Ja, das ist voll schwer und ich ertappe mich da auch immer noch dabei, das ist jetzt ein Jahr her bei mir, dass ich da immer noch voll viel lernen muss und es immer wieder Momente gibt, wo ich mich krass übernehme einfach. Mhm. Bist du dann aber ein Partner, der dann auch wirklich sagt, ey, sorry, das ist zu viel oder lässt du Hazel da einfach dann schon alleine?
Nee, ich versuche eigentlich immer, das im Vorfeld schon abzufangen und ich habe das Gefühl, unsere Hauptkommunikation besteht eigentlich darin, dass wir uns gegenseitig fast dazu zwingen, Dinge abzusagen oder uns zu bremsen.
Ja, ist bei uns natürlich genauso.
Natürlich sind wir auch Beschleuniger für den jeweils anderen. Also es gibt bei uns in der Partnerschaft irgendwie nicht wirklich ein Korrektiv. Also wenn jemand sagt, ich will jetzt nach New York für eine Woche, dann sagt der andere, ja, komm, lass uns 2 Wochen gehen und so. Es ist immer so, also wir versuchen...
Komm, wir wandern aus. Das ist immer völlig unermesslich.
wir pushen uns da schon immer so. Aber ich liebe das, wenn man privat Sachen geplant hat und dann sagt man es einfach ab und macht gar nichts. Das ist das Beste.
Aber man hat was ausgemacht. Das heißt, man hat schon mal einfach, man weiß, man hätte was machen können. Ich liebe das auch, wenn mir andere Leute absagen. Bin ich ehrlich gesagt großer Fan von. Bin da nie traurig. Denk mir immer so, hey, cool.
Auf kein Problem. Wo du auch vorhin gesagt hast, dass es so, dass sich das Leben so verändert. Ich finde es ganz extrem. Wir sind ja noch in einem Alter, wo wir Freunde haben, die noch gar keine Kinder haben.
Habt ihr viele Freunde, die kinderlos sind?
Ich würde sagen so 50-50.
Echt?
Weil Hazy auch ein bisschen jünger ist als ich. Also sie ist ja 5 Jahre jünger nochmal. Das heißt, die wird jetzt dann erst 30.
Ach krass, sie wird erst 30?
Ja, ja.
Crazy, wow.
Ja, sie ist sehr jung. Und die hat eigentlich das Leben schon hinter sich. Mit 30. Schon alles erreicht, alle Preise gewonnen, Haus gekauft.
Ich bin jetzt aber auch gerade irgendwie krass. Ich dachte auch, dass sie älter ist. Wow.
Und da gibt's dann halt Leute, die sagen so, ja, lass doch heute Abend mal auf ein Bierchen treffen oder die mit denen verabredet man sich dann um 16 Uhr und dann rufen sie um 16.30 Uhr an, ich komme doch erst 2 Stunden zu spät. Und man denkt so, ey, Alter, ich hab einen ganz, ganz krass getakteten Tag. Jeden Morgen um 6:30 wacht die Kleine auf. Wenn ich bis dahin nicht genug Schlaf bekommen habe ich ein Problem.
Ja, so. Und das Ding ist halt, du hast halt wirklich ein scheiß Problem dann einfach. Ja, ist halt eben so.
Und ich mache das mittlerweile immer so, dass ich mit den kinderlosen Freunden, dass ich denen sage, wenn die mir schreiben, hey, lass mal irgendwas machen, sage ich immer, wir können gerne was machen, aber halt dann mit der Kleinen und dann halt auch tagsüber.
Das heißt, und dann melden die sich nie wieder.
Und dann melden sie sich nicht, genau, und dann ist auch okay.
Ja, ich find's krass, aber auch, also ich habe fast alle meine kinderlosen Freunde, ich sehe da irgendwie echt nur noch, glaube ich, 3, ehrlich gesagt. Der Rest hat entweder Kinder oder man hat sich dann jetzt irgendwie echt mit so anderen Leuten irgendwie mehr angefreundet, die irgendwie auch Kinder haben und irgendwie so das gleiche Lebensmodell fahren wie wir gerade, weil ja, das, die Themen und so haben sich schon auch krass geändert bei uns und so der ganze, was man ja auch so unternimmt, das sind ja auch wirklich uncoole Sachen teilweise, dass man dann so bescheuerte Ausflüge macht, so irgendwie so Tieren oder so, also dann so einen komischen Draht zu Hängebauchschweinen hat, den man vorher gar nicht wusste, dass man dann
hat. Ich wollte gerade sagen, Wildschweine füttern und so,
wirklich so Sachen, wo ich mir auch früher mal dachte, ey, wie langweilig kann das Leben sein? Auf einmal ist man so, hey.
Das ist das Beste. Schweine füttern, es gibt nichts Besseres.
Ich wusste auch nicht, dass das so geil ist, aber.
Ich würde am liebsten nichts anderes machen.
Nee, also es ist wirklich fun, aber ich habe wenig Freunde ohne Kinder mittlerweile, so richtig enge Freunde.
Ich finde auch so eine Aussage wie, lass mal auf einen Kaffee treffen. Das hieß früher, dass man das innerhalb von einer Woche macht. Mittlerweile heißt es, dass man es vielleicht innerhalb der nächsten 2 Jahre macht. Weißt du,
das
so?
Ist wirklich krass, gell?
Lass mal wieder was machen. So, das hat irgendwie so gar keine Bedeutung mehr.
Ich habe auch aufgehört, das zu sagen, weil ich mir selber vorkomme wie der größte Schwindler, der da draußen rumläuft. Wenn du dann so, weil ich bin ja schon irgendwie ich bin ein wahnsinniger Menschenfreund und bin dann immer so, kenne halt irgendwie immer 1000 Leute und bin dann auch mal so, ja, hey, lass uns bald treffen. Halt deine Fresse, Evelyn. Du wirst diesen Menschen nie treffen können, weil du keine Zeit hast einfach. Also ich sag's jetzt gar nicht mehr, weil ich mir einfach vorkomme wie ein krasser Lügner. Deswegen, it's over. Hey, dein Papa ist ja Psychiater und Neuro. Das meine ich mit Marmgehirn.
Er hat Medizin, Psychologie und Philosophie studiert und ist, glaube ich, offiziell Psychiater, aber man kann auch so grob sagen, in Anführungsstrichen Neurowissenschaftler.
Neurowissenschaftler war es. Dankeschön. Die Müdigkeit hat gerade richtig reingekickt bei
aber
mir.
Aber Neuro heißt ja auch einfach nur irgendwas mit Gehirn. Also es gibt ja Neurochemie, Neurobiologie und so. Das ist ja einfach immer nur Gehirn und dann Punkt, Punkt, Punkt.
Mann des Gehirns. Würdest du sagen, das hast du in deiner Kindheit, in deiner Erziehung krass auch so zu spüren bekommen, dass da nochmal so ein ganz anderes Bewusstsein da ist?
Das ist eine gute Frage. Also ja und nein. Ich meine, es gibt schon Dinge, zu denen er eine klare Meinung hat, die er auch, glaube ich, so versucht hat, in unsere Lebensweise zu implementieren. Also zum Beispiel Thema Bildschirmsucht, da ist er so ein Hardliner. Wir hatten ja dann auch keinen Fernseher zu Hause. Und das hat einen natürlich schon irgendwie geprägt. Und auch Videospiele waren meine ganze Kindheit über tabu.
Würdest du im Nachhinein sagen, aber eigentlich, hey, danke Leute?
Ja, ich glaube schon.
Ja.
Also ich habe kein Problem damit, mich zu beschäftigen mit allem Möglichen. So, also ich, keine Ahnung, ich male dann halt wirklich ein Bild oder so, wenn mir langweilig ist. Oder sing ein Lied oder mal wow. irgendwas oder sortiere irgendwas oder so. Also ich habe ja.
Singe ein Lied.
Gieß die Pflanzen, keine Ahnung, cool, kauf Blumen ja, schön, oder so.
Toll, ja.
Nehme einen Podcast auf. Ich finde es immer komisch, wenn Leute. Wir hatten zum Beispiel letztens, da sind wir mit Bekannten in Urlaub gefahren und wir haben ein Ferienhaus aussuchen müssen.
Haben die auch ein Kind?
Die haben zwei Kinder, die so 10 sind, und dann war es ganz, ganz wichtig, dass es in dem Ferienhaus WLAN hat. Und ich dachte so, krass, wie traurig eigentlich. Dann fährst du irgendwo hin und es ist total wichtig, dass die dort ihre TikToks schauen können. So.
Mit 10?
Ja. Ja, oder vielleicht 11, aber halt.
Boah, finde ich aber auch jung. Wie macht ihr das mit eurer Tochter mit Bildschirmzeit?
Also gar nicht. Bis jetzt noch gar nicht.
Also sie hat noch gar nichts geguckt.
Noch nicht. Also
noch
die hat
nichts.
Mit mir mal
krass.
Die hat mit mir mal Fußball, glaube ich, geschaut, so WM-Finale oder so, sowas. Aber sie hat noch nie was selber geschaut.
Hey, und wie macht ihr das dann, wenn ihr mal irgendwo hinfliegt oder so und die wirklich die Scheiße am Dampfen ist? Also es ist halt bei uns, also wir sind da auch keine großen Freunde davon. Aber das ist halt immer so unser letztes Ass im Ärmel. Oder ich bin jetzt zum Beispiel mit denen am Wochenende mit den Kindern alleine nach Hamburg gefahren mit dem Zug. Mhm. Und ich lese halt dann irgendwie 1,5 Stunden, aber die letzte Viertelstunde, wenn ich alles zusammenpacke, dann gucken die eine Viertelstunde Sendung mit der Maus zum Beispiel.
Ja, also ich kenne das auch von Bekannten und so, dass sie dann so versuchen, Zeit zu überbrücken. Und ich finde das gar nicht schlimm oder so. Also ich will jetzt gar nicht da irgendwie judgmental sein. Ich glaube auch, dass Hazel manchmal, damit sie still ist, ihr während dem Zähneputzen so ein einminütiges Video zeigt. Mhm. Aber ich finde das eigentlich immer ein bisschen gruselig, wenn man Kinder sieht, wie die auf dem Bildschirm starren.
Es ist derbe gruselig.
Also es ist wirklich einfach so, als hätten die so ein Kabel im Gehirn. So, ja.
Du stellst so, die so, halt schon einfach ruhig. Also deswegen macht man es ja auch, weil man will, dass die einfach halt einfach ruhig sind. Also das ist ja so einfach, also da muss man sich, finde ich, auch mal irgendwie eingestehen, ja. Also das ist ja nicht so, dass man sagt, oh, das Kind, das tut dem jetzt total gut. Nee, man will einfach selber einfach kurz seine Ruhe haben. Und das ist auch okay, dass man auch mal kurz seine Ruhe haben will. Aber ich finde halt schon, das Maß der Dinge macht für mich halt schon irgendwie krass aus und auch wie alt das
Kind
ist. Und vor allem auch, was die konsumieren.
Also ich meine, das ist ja dasselbe mit dem Thema Zucker zum Beispiel. Es gibt ja auch Leute, die sagen, gar kein Zucker. Und bei uns ist schon so, dass die ab und zu mal ein Gummibärchen essen darf oder so. Also jetzt nicht eine ganze Tüte, ja,
okay.
Aber ab und zu, klar.
Echt? Gummibärchen.
Bei euch nicht, oder was?
Na klar, Alter. Hey, und da bin ich gespannt, wie ihr das dann mal empfindet, weil beim zweiten Kind. Also ich glaube, ich habe beim zweiten Kind genau einmal alle Schnuller abgekocht, 'cause you don't care anymore. Und auch so mit Zucker, also bei unserer großen Tochter haben wir da irgendwie auch, glaube ich, so gewartet, bis die so 1¾ war. Und irgendwie, du, bei unserem zweiten Kind, die war dann schon mit 8 Monaten durch, die auch mal schnell vom Eis abschlecken. Also man wird da schon auch ein bisschen.
Ja, ich weiß noch, wie die Kleine das erste Mal aus dem Bett gefallen ist. Sie ist, glaube ich, bei mir 2 oder 3 Mal in der ganzen Kindheit aus dem Bett gefallen.
Scheiße.
Und ich habe mir so einen riesen Stress gemacht. Zu Recht natürlich auch. Also man kriegt ja auch voll den Schreck. Es macht irgendwie so Plumps und dann fängt es ja voll an zu schreien. Ich habe meine Schwester angerufen, die ist Zahnärztin und die hat 3 Kinder und hat einfach gesagt, blutet der Mund? Ich so, nee. Ja, dann ist alles okay.
Und ich meine, das ist aber so geil, wenn du mit Leuten redest, die noch viel mehr Kinder haben, die anders so sind. So atmet
abgezockt.
Das Kind? Ja, also ist ja alles cool.
Ja, genau. Ich hatte auch mal mit so einer Nanny geredet, die hat auch sowas total Verrücktes gesagt. Die hat sowas gemeint wie, da gibt es so offizielle Begriffe, was zum Beispiel irgendwie schon ein Notfall ist oder eine Notverletzung oder so. Die hat gesagt, wenn ein Kind beim Klettergerüst runterfällt und sich eine Rippe prellt, das ist noch nicht mal ein Notfall.
Also krass, gesagt, kannst ja eigentlich eh auch nichts machen bei einer Rippenprelle, muss man es auch
ja,
mal
genau,
dazu sagen.
Das
muss halt einfach, ist halt schmerzhaft und dann ist der Drops halt gelutscht.
Ja, also ich glaube, jeder versucht ja, niemand will ja eine schlechte Mutter oder ein schlechter Vater sein. Also jeder strengt sich ja irgendwie an. Und ich glaube, man muss dann auch ein bisschen, sich so ein bisschen Spielraum selber geben oder einfach mal sagen so, ja, ich habe mich jetzt angestrengt und alles gegeben, aber vielleicht geht halt einfach nicht mehr. Aber was ich schon beim Thema Bildschirmzeit schon krass fand, ein Bekannter von mir hat mir letztens erzählt, wie toll das ist, der hat mehrere Kinder, wenn er in Urlaub fährt und er fährt dann irgendwie 8 Stunden, dass es jetzt iPads gibt, weil dann können seine Kinder auf der Rückbank die ganze Fahrt über einen Film nach dem anderen glotzen. Und dann dachte ich mir halt auch so, ah, das ist irgendwie.
Aber würdest du dich dann trauen, was zu sagen? Weil ich finde das ganz schwierig.
Nee, mir ist das, was andere Leute machen. Spätestens seitdem ich Kinder habe davor, aber eigentlich auch schon, was andere Leute machen, ist mir komplett egal.
Auch wenn du wirklich was beobachtest, wo du dir denkst, alles geht halt einfach überhaupt nicht. Und das geht eigentlich auch so ein bisschen an die Gesundheit des Kindes.
Ja, also ich sage mal, also klar, so Frauen schlagen oder so solche Sachen, klar, da würde ich dann irgendwie was sagen. Aber wenn es jetzt nicht ein absoluter Notfall ist oder eine ganz klare Form von Gewalt, dann bin ich mittlerweile immer so, du machst dein Ding, ich mach meins, keine Ahnung. Ich habe einfach nicht die Kapazitäten für irgendwas anderes. Ja, also ich
muss sagen,
ich
habe letzte Woche eine Frau gesehen, die hatte auch ein Lastenfahrrad und hat ihr ein Monat altes Baby einfach in der Decke eingewickelt, vorne in das Lastenfahrrad reingelegt. Mhm. Und ich musste mich wirklich unheimlich zurückhalten, nicht zu sagen, ob ihr eigentlich klar ist, wenn die jetzt einmal blöd bremst, dass das Kind dann wahrscheinlich halt das vielleicht nicht überlebt.
Ja.
Aber ey, die wird sich schon auch was dabei gedacht haben, hoffentlich.
Und immer wenn man das denkt, hat sich die Person gar nichts dabei gedacht.
Das ist so kacke manchmal. Aber ey,
da haben wir letztens erst darüber nachgedacht, als die Tochter ganz klein war, sind wir nach Köln gefahren und sind nicht am Hauptbahnhof angekommen, sondern in Messe-Deutz und sind über diese Brücke gelaufen nach Hause. Und da war so ein Typ, der war irgendwie so, der hat so ein bisschen getorkelt, war irgendwie mega, also sah einfach angedüdelt aus und hat so am Geländer rumgeturnt. Wir sind zu ihm gegangen und haben gesagt, was machen Sie da? Ja, ich springe jetzt hier runter, ich bringe mich jetzt um. Und dann habe ich gesagt, nee. Und so, und dann habe ich ihn halt zurückgehalten, habe gesagt, komm, wir rauchen eine Zigarette zusammen. Ich habe auch gar nicht geraucht, aber er hat dann irgendwie eine geraucht. Mhm. Und Hazel ist sofort zum Hauptbahnhof gerannt, mit dem Kind noch im Arm und hat die Polizei geholt. Ich habe mit ihm dann gelabert, dann kam die Polizei gerade, als er dann die Zigarette fertig geraucht hatte und springen wollte. Und ja, also wenn sowas passiert, dann greife ich schon ein.
Finde ich cool. Finde ich geil. Nee, ganz ehrlich, sowas respektiere ich krass. Und ich, Leute, schaut auf die anderen. Ich frage auch immer, wenn ich irgendwo einen alten Mann oder eine alte Frau rumstehen sehe, die irgendwie so ein bisschen komisch guckt, dann frage ich lieber einmal zu viel, ob alles cool ist.
Aber weißt du, wenn jetzt zum Beispiel jemand irgendwie von München nach Berlin fliegt oder so, dann sage ich nicht, boah, du Wichser, warum fliegst du? Weil ich denke mir immer, ich weiß doch nichts über diese Person. Keine Ahnung. Vielleicht.
Du hast auch vollkommen recht. Also ich finde schon nochmal irgendwie so mit Helm und Fahrradfahren bei Kindern, das ist bei mir schon nochmal so, dass ich mir denke, so, ey, wir wissen schon auch, dass ein Helm schon schützt, ne? Also es ist jetzt nicht so, dass man sagt, ja, da gibt's zwei Meinungen oder so. Oder
ja,
so.
Genau.
Weißt du, es ist so ein bisschen, oder das einfach so, keine Ahnung, dass man sein einjähriges Kind irgendwie 5 Stunden vor die Glotze setzt, wissen wir halt einfach eigentlich auch, dass es nicht geil ist. Aber trotzdem darf und muss es ja jeder selber entscheiden. Und ich halte jetzt meine Fresse, Punkt aus, Amen, ja. Und wenn ihr das für geil findet, dann go for it. Aber vielleicht denkt doch trotzdem nochmal kurz nach, ob das wirklich so geil ist oder ob man da vielleicht eine andere Lösung finden könnte oder nicht.
Preach.
Tommy, ich finde es krass, dass wir uns nie in Regensburg über den Weg gelaufen sind.
Von wann bis wann hast du dort gewohnt?
Ich weiß immer so Jahresdinger nicht. Jetzt warte mal, ich bin nach Hamburg gezogen, da war ich, glaube ich, 20. Das ist vor 15 Jahren, das heißt, es war, ich kann jetzt nicht rechnen.
Bis 2018?
Ja. Yeah. Nee, bis 2000, ich glaube bis 2009.
Bis
2009 habe ich da gehaust.
Ja, ich bin gerade 2007, 2008, glaube ich, hingezogen. Also dann haben wir quasi verpasst.
Dann haben wir es quasi, glaube ich, wahrscheinlich verpasst.
Hast du dort deine ganze Kindheit gelebt?
Die ganze.
Ach krass.
Ja, so lange, dass ich dann auch unbedingt weg wollte mit 20. Weil ich mir dachte, sorry, habe jetzt keinen Bock mehr. Ja.
Aber Regensburg hat sich verändert, oder? Also Regensburg ist ein bisschen, die ist so posch geworden in den letzten Jahren.
Ja, ist schon ein bisschen so schicki auch, aber ich finde es wirklich verändert. Ich finde es so geil in so kleinen Städten, weil immer die gleichen Pappnasen in so Cafés sitzen und so schauen. Und da muss ich dann auch immer lachen, wenn ich dann durch die Stadt gehe, weil ich mir denke,
die Apotheke, die Filmbühne, die ist immer
die
da.
Die Filmbühne, ja, also es ist schon, aber es ist eine coole Stadt, die Wurschtkuchel, also es ist, gibt so viel zu sehen, gell. So, ich wünsche euch für das zweite Kind alles Coole. Denkt ihr jetzt gerade noch so, ja, ein zweites Kind, das wird ein Witz?
Ein Witz wird's nicht, aber ich glaube, wir sind vorbereitet. Ich komme mir so vor wie in so einem Kriegsfilm, wenn gerade alle Pfeile abgeschossen wurden, man sieht die so auf sich zufliegen, weißt du so, und man gibt so einen Befehl an seine Männer, so runter, so komme ich mir vor.
Ja geil, also es ist gut, wenn ihr euch prepared fühlt, ich bin gespannt, wie es sich anfühlen wird für euch. Es ist sauschön, aber es ist auch
gespannt sauschön. Ist ein kleines Wort. Ja, ich hoffe einfach, dass ich in einem Jahr noch lebe.
Hey, und wenn du in einem Jahr noch lebst, dann kann ich dir wirklich sagen, aus eigener Erfahrung, dann ist das Schlimmste auch vorbei.
Ja, ich glaube auch.
Hey, vielen, vielen Dank. Es hat mir richtig doll Spaß gemacht mit dir. Und ich werde dich auch weiter über Instagram penetrieren und hoffen, dass du irgendwann dich einfach auch mal zurückmelden. Das würde mich total freuen.
Ich liebe es, über Instagram penetriert zu werden. Das ist die einzige Art, wie ich es mag. Hört Hazel Thomas Hörerlebnis jeden Montag. Sehr guter Podcast.
Und ich kann euch noch eins sagen, ich höre genau 2 Podcasts und dieser Podcast ist einer davon. Und,
wirklich?
Ja, es ist halt wirklich, ist mir selber ein bisschen peinlich. Ich finde euch einfach irre lustig.
Was ist der andere Podcast?
Fest und Flauschig.
Okay.
Ja, aber ich bin einfach ein riesen Olli Schulz-Fan. Ich weiß nicht warum, aber wenn Olli Schulz, wenn der vor allem auch so anfängt zu schreien, dann muss ich leider so losgackern, weil ich das einfach so lustig finde.
Ich kenne aber einige Leute, die beiden Podcasts hören. Von daher
also das ist für mich
ein guter Geschmack.
Mein Lieblings, wo ich mich wirklich totgelacht habe, wie du und Hazel über deinen Rotweinmaul redet. Da konnte ich nicht mehr. Ja. Konnte ich nicht mehr, weil ich muss wirklich sagen, aber das ist auch was privat. Wenn Leute so einen Rotweinmaul haben, da muss ich mich ganz stark zusammenreißen, dass ich da nicht einfach komplett durchdrehe. Also aber es einfach so scheiße aussieht, aber es irgendwie auch so lustig ist. Also das hat mich nachhaltig immer noch, das ist auch schon super lange her, aber das Rotweinmaul war auf jeden Fall, hat mich mitten ins Herz getroffen.
Das freut mich.
Ja, mich auch. Also mach's gut und alles Gute für euch und eure Kinder.
Wow. Dankeschön.
Eure Caroline Reiber. Ciao.